Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Immer wieder erschüttern Vorfälle wie die beiden folgenden die Öffentlichkeit. Es ist fast ein Jahr her, dass in Heidelberg ein Studierender auf seine Kommilitonen schoss und dabei eine Studentin tötete. Und heute wurde in Dortmund ein Urteil gesprochen gegen einen Mann, der 2021 mit zwei Messern bewaffnet in die Hochschule Hamm-Lippstadt eindrang und wahllos auf Menschen einstach. Eine Dozentin wurde getötet. Das Schwurgericht entschied, der Mann muss in eine forensische Klinik, weil er unter Wahnvorstellungen leidet. Wie können sich Bildungseinrichtungen, in denen tagtäglich viele Menschen ein- und ausgehen, vor solchen gezielten Gewalttaten schützen? Das habe ich kurz vor der Sendung Caroline Rosti gefragt. Sie ist seit 2006 Bedrohungsmanagerin und Vizepräsidentin des Europäischen Fachverbands für Bedrohungsanalyse. Und ich wollte zuerst von ihr wissen, was raten Sie? Welche Strukturen im Bedrohungsmanagement müssen Hochschulen installieren, um Amoktaten und andere Gewalt zu verhindern?
Bedrohungsmanagement kann man recht gut anhand von 3 E's erstmal erläutern. Es geht darum, Bedrohungen zu erkennen, weil man die Warnsignale kennt, dafür sensibilisiert ist für verschiedene Warnsignale. Wenn man so ein Warnsignal hat, das dann auch einzuschätzen und wenn sich ein risikohaftes Muster ergibt, die Situation dann auch zu entschärfen. Und dazu braucht es Sensibilisierung an einer Hochschule, also erstmal natürlich ein interdisziplinäres Team, Bedrohungsmanagement-Team, an das man sich hinwenden kann, wenn man beunruhigt ist oder auch wenn jemand eine Drohung ausgesprochen hat. Da sollte die Message installiert werden, jeder hat das Recht, angstfrei in die Hochschule zu gehen zum Beispiel, und man muss die Personen verschieden sensibilisieren, also alle Beschäftigten sensibilisieren, hier gibt es ein Team, teilt uns das mit, aber auch Studierende sensibilisieren, teilt uns etwas mit, wenn euch etwas auffällt. Und dann kann man die Warnsignale so zusammensetzen zu einem Bild, ob sich ein risikohaftes Muster ergibt oder kein risikohaftes Muster hinter einem bedrohlichen Warnsignal steckt.
Was wäre denn ein risikohaftes Muster?
Zum Beispiel, die Erkenntnisse zeigen, dass Personen, die schwere Gewalttaten begehen, sehr häufig Drohungen aussprechen, dass wir eine Krise haben, die sich mit dem Ort, in dem Fall dann der Hochschule, also dass man diesen Missstand, den man selber hat, die Krise auf die Hochschule projiziert. Die sind schuld an einer bestimmten Misere. Suizidalität haben wir auch recht häufig als Warnsignale in der Kombination. Und wenn wir dann gegebenenfalls auch narzisstische Muster haben oder auch eine psychotische Entwicklung, selbst bei diesen Bereichen kann man Einschätzungen vornehmen, dann sollte man weiter hinschauen, weil das so eine Verdichtung von einem risikohaften Muster ist.
Wenn ich Sie verstehe, dann bedeutet das auch, dass mutmaßliche Attentäter, meistens ja Männer, präventiv erkannt werden können. Und das wiederum lässt ja den Schluss zu, dass sie meistens in Bezug zum Tatort stehen, in diesem Fall zur Hochschule.
Genau, also es gibt verschiedene Konstellationen. Wir haben häufig Studierende oder ehemalige Studierende. Es können aber auch Beschäftigte von der Hochschule sein oder ehemalige Beschäftigte. Die Hochschule ist ja ein Ort, an dem viel auch über die eigene Zukunft, Karrieren entschieden wird. Und insofern kann das dann auch zur Tatortauswahl kommen. Es gibt natürlich auch noch die Entwicklung der Fremde, also dass man einen Attentat begeht, weil an der Hochschule sind viele Menschen und dass man dann als Fremder gezielt eine Hochschule sich aussucht, um einen großen Opferpool zu erlangen.
Jetzt haben Sie diese Risikobewertung beschrieben und was mögliche Risiken sein können. Dann müssen ja Informationen auch zusammenfließen. Ein Team haben Sie genannt. Es geht um Sensibilisierung. Aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, um eine Kultur des Hinschauens und auch sich Kümmerns. Klingt aber nach einer gewaltigen Aufgabe an einer ja oft sehr großen und vielleicht auch anonymen Institution wie der Hochschule.
Natürlich, das bedarf eines stetigen Prozesses, einer stetigen Sensibilisierung. Hier gibt es Menschen, an die können Sie sich hinwenden. Und es geht auch gar nicht so darum, wenn man diese Kultur des Hinschauens, wie Sie schön gesagt haben, nimmt, zu sagen, wir suchen Tätern, sondern hier kann jemand sein, der in einer krisenhaften Lage ist. Und dass man das in einer regelmäßigen Sensibilisierung vor sich nimmt und darüber dann aber auch implementiert. Wir haben eine Stelle, an der die Informationen zusammenlaufen. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, wir haben vielleicht bei Professor A eine Information, bei Professorin B die zweite Information und bei Studierenden C wieder eine dritte Information. Und einzeln ist es merkwürdig oder ist es vielleicht auch so, naja, okay, der war ein bisschen drüber, der Mensch, der die Drohung ausgesprochen hat. Wenn man aber die Puzzleteile zusammensetzt, dann ergibt sich dieses risikohafte Muster und da braucht es einen Ansprechpartner, also dieses Team, dass man weiß, wohin man sich wenden kann. Also die gucken, was ist da los, und weitere Informationsrecherche dann zum Beispiel auch betreiben.
Jetzt ist Prävention ja das eine, aber wie sollten Hochschulen denn reagieren in einer tatsächlichen Anschlags- oder Attackensituation? Da gibt es auch Strukturen und Pläne, denke ich mal.
Beim Bedrohungsmanagement haben wir die Seite der Prävention, dann wird aber auch die Seite der Krise selber betrachtet. Das bekannteste Beispiel dazu ist der Feueralarm und dass man sich dann eben auch für einen Attentat oder eine Amoklage vorbereitet. Da gibt es allgemeine Empfehlungen, wobei man das immer auch spezifisch betrachten sollte, weil wenn Sie zum Beispiel eine gläserne Hochschule, nenne ich es mal, habe, dann ist die allgemeine Empfehlung, schließen Sie sich ein, weg von Fenstern und Türen, kann das natürlich auch schwierig sein, weil man in der Regel kein schusssicheres Glas hat. Aber genau, da sollte man sich die Begebenheiten der Hochschule dann auch anschauen und dementsprechend eine Notfallkette technisch, gebäudemäßig vorbereiten.
Und nach so einer Krise gibt es ja dann Studierende, Dozentinnen und Dozenten, alle Mitarbeitenden, die ja weiterhin dorthin gehen müssen, an diesen Tatort. Für viele sicherlich gar nicht so einfach, da einfach mit dem Leben, mit dem Alltag weiterzumachen.
Genau, also und da ist auch Bedrohungsmanagement hat zwei Ziele. Das erste Ziel ist, körperliche Sicherheit wiederherzustellen und das zweite, die psychologische Sicherheit wiederherzustellen, also eine psychologische Nachsorge dann auch den Personen, die betroffen sind, anzubieten. Also auch wieder über Netzwerkpartner, die man hat, zum Beispiel die Unfallkassen, um dann auch psychische Stabilität wieder bei diesen Personen aufbauen zu können.
Wie können sich Hochschulen rüsten, um sich vor zielgerichteter Gewalt zu schützen, wie etwa eine Amoktat? Darüber habe ich gesprochen mit Caroline Roschti. Sie ist forensische Psychologin und im Bedrohungsmanagement aktiv. Ich bedanke mich fürs Gespräch.